Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Verlag mit einem sehr speziellen Programm, der schnell auf sich aufmerksam gemacht hat und der auch für uns Übersetzer ein wichtiger Verlag ist. Sebastian arbeitet viel mit Verlegern, mit Übersetzern zusammen. Und sein Verlag verlegt Neuübersetzungen und Neuausgaben vergessener und zu Unrecht aus dem Fokus geratener Werke. Und damit ist auch schon der Bogen geschlagen zu dieser Veranstaltung heute. Ich darf auch noch erwähnen, dass Sebastian Gugolz und sein Verlag 2016 mit der Übersetzerbarke ausgezeichnet wurden. Auch das eine Anerkennung von Übersetzerseite. Und gestern wurde der Verlag mit dem Förderpreis der Kurt-Wolf-Stiftung ausgezeichnet. Auch dazu noch herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Und nun eine interessante Veranstaltung uns allen.
Dankeschön. Ich darf Sie auch noch mal herzlich begrüßen. Ich freue mich sehr, dass ich angefragt wurde und dass ich diesen Vormittag moderieren darf mit zwei so besonderen und hochkarätigen Übersetzern. Ich stelle Sie erst mal kurz vor und dann steigen wir am besten gleich ins Gespräch ein. Zu meiner Linken, also von Ihnen rechts aus gesehen, sitzt Andrea Ott. Andrea Ott ist in München geboren, wohnt heute in Landshut und hat sich nach Umwegen über Bibliotheken, Theater und Programmkino 86, korrigieren Sie mich, wenn ich was Falsches sage, als Übersetzerin für englische und amerikanische Literatur einen Namen gemacht. Sie hat, das trifft dann mit unserem heutigen Thema zusammen, sie hat klassische Meisterwerke unter anderem von Jane Austen, Charlotte Brontë, Elizabeth Gaskell, Thomas Hardy, Henry James, Upton Sinclair, Evelyn Waugh und Edith Wharton ins Deutsche gebracht. Die Liste ist, wie Sie schon hören, sehr beeindruckend und sie wird bestimmt vieles aus ihrer eigenen Erfahrung heute hier mitteilen können. Sie wurde auch vielfach ausgezeichnet, zuletzt 2016 mit dem Wilhelm-Merton-Preis für europäische Übersetzungen. Ich werde auch da nicht alles auflisten. Die Liste wäre ähnlich lang wie die der Übersetzungen. Ich habe als ich mich ein bisschen umgeschaut habe und mich eingelesen habe und gesucht habe nach Aussagen, die Sie früher zu dem Thema des heutigen Tages getätigt haben, ein Zitat von Ihnen gefunden, das ich jetzt schon mal einfach so in den Raum stellen will. Sie haben in einem Interview gesagt: "Ich glaube, dass man seine eigene Zeit mit einbringt, dass man als Übersetzerin Kind seiner Zeit ist und dass noch die beste Übersetzung in 30 Jahren als typisch Anfang der 2000er empfunden ist." Vielleicht können wir da später nochmal drauf zurückgreifen, aber ich dachte, das gibt Ihnen erstmal einen Eindruck, was Sie schon mal früher gesagt haben. Herzlich willkommen.
Danke.
Zu meiner Rechten, von Ihnen links aus gesehen, sitzt Nikolaus Stingel. Er ist in Baden-Baden geboren und wohnt heute in Flensburg. Sie korrigieren mich auch, wenn ich irgendwas Falsches sage, bitte. Er studierte Anglistik und Germanistik in Heidelberg und seit Anfang der 80er Jahre übersetzt er, also ein bisschen länger schon als Andrea Ott, wenn ich das richtig sehe. Nikolaus Stingel übersetzt erzählende Literatur aus dem Englischen, auch viele Zeitgenossen. Ich lese jetzt auch die Liste vor, Sie müssen ein bisschen Geduld haben. Paul Auster, William Geddes, William H. Gass, John Irving, auch Henry James, Cormac McCarthy, George Orwell und Thomas Pynchon. Sowie, das, da können wir vielleicht auch noch dran anschließen, eine Überarbeitung der ersten Übersetzung von Harper Lees Wer die Nachtigall stört. Das wird vielleicht auch noch interessant sein, darauf zurückzukommen. Auch er hat sehr viele Preise gewonnen, zuletzt 2013 den Strahlener Übersetzerpreis der Kunststiftung NRW. Oder haben Sie noch einen weiteren seitdem bekommen, von dem ich nichts weiß? Auch bei ihm habe ich ein Zitat gefunden, was ich ebenso zusammenhanglos in den Raum stellen möchte. Er sagt in einem Interview: "In Einzelfällen mögen neue Übersetzungen keine Verbesserungen gebracht haben, aber insgesamt schon." Ich dachte, dass wir vielleicht am besten einsteigen mit, wenn Sie jetzt die Biografien genau gehört haben, mit einem Autor, den Sie beide übersetzt haben. Aber, wenn ich das richtig gesehen habe, in einem Zeitabstand von über 20 Jahren. War das Ihre erste Übersetzung? Sie haben Henry James sehr früh übersetzt?
Nein, das war nicht meine erste Übersetzung, aber meine erste Henry James Übersetzung. Ich habe jetzt gerade wieder eine gemacht, die aber noch nicht erschienen ist.
Jetzt zum Jubiläum wahrscheinlich, weil das wäre meine Frage. Sie haben im vergangenen Jahr auch Henry James übersetzt. Wie wichtig ist für die Neuübersetzung, wir steigen einfach mitten ins Thema ein, wie wichtig sind solche Daten, solche Jahresdaten. Also sie sind bestimmt für die Verlage ein wichtiger Anlass, aber sind sie auch für die Übersetzer ein Anlass, sich nochmal umzuschauen? Lesen Sie auch dann im Hinblick auf ein Jahresdatum bestimmte Autoren neu und prüfen, ob man die neu anbieten kann? Oder ist das eher eine Frage des Geschäfts und man wird dann von den Verlagen angesprochen, ob man bestimmte Autoren übersetzen muss? Also wie war das bei Ihnen letztes Jahr? Henry James hatte ein Jubiläum und wurde deswegen vielfach übersetzt.
Das ging auf jeden Fall vom Verlag aus. Also ich würde nicht mich an ein Datum aufhängen. Das ist Sache der Verlage. Die nehmen das natürlich wahr, weil das ist der Anlass, wo das dann in den Zeitungen besprochen wird, und jede Besprechung, vor allen Dingen jede gute Besprechung, treibt sofort die Verkaufszahlen hoch, und die Chance, dass etwas besprochen wird, ist natürlich größer bei einem Jubiläum. Das Ganze. Jetzt hat dieses Jahr Jane Austen 200. Todestag. Ich meine, es gibt sowieso schon 100.000 Bücher von ihr, und jetzt wird dann nochmal alles Mögliche oder wurde neu übersetzt. Man fasst es nicht, dass es immer nochmal da Aufträge gibt. Man wundert sich. Aber das ist jetzt, ich würde nicht rangehen und sagen, ach, jetzt hat der und der ein Jubiläum, jetzt kümmere ich mich mal darum. Also wirklich nicht. Mhm.
Also das ist, bei Ihnen ist es eindeutig vom Verlag aus, dass Ihnen das dann angetragen wird.
Ja.
Und wie ist es bei Ihnen? Sie haben die erste Henry James Übersetzung ohne Jubiläum.
Da bin ich angesprochen worden von einem Verleger, der hat damals eine Idee gehabt zu einer Reihe von Reiseerzählungen großer Autoren. Und der hat mich angesprochen, ob ich im Rahmen dieser Reihe ein Buch von Henry James übersetzen will. Das war auch keine Neuübersetzung. Das war meines Wissens noch nicht übersetzt worden bis zu diesem Zeitpunkt. Und das habe ich gemacht. Im Übrigen sehe ich das genau wie Andrea. Für mich haben diese aktuellen Bezüge, also dass jemand 500. Geburtstag oder 200. Todestag hat, keine Bedeutung. Nicht in dem Sinne, dass ich denke, ach ja, der wäre jetzt 300 Jahre alt geworden, den sehe ich mir jetzt nochmal an. Also das sind, glaube ich, vertriebspraktische Gesichtspunkte eher.
Wenn dann aber so wie letztes Jahr zu dem 100. Geburtstag von Henry James diese Angebote an die Übersetzer herangetragen werden, müssen Sie ja dann entscheiden, mache ich das oder mache ich das nicht? Dann müssen Sie entscheiden, ist das überhaupt nötig oder ist das überhaupt möglich, den neu zu übersetzen? Weil Sie ja auch bei einer Neuübersetzung die Frage beantworten müssen, kann ich dem noch etwas hinzufügen, was da an Übersetzungen schon gibt? Das ist ja ein Prozess, der bei Ihnen stattfinden muss. Nehme ich diesen Auftrag an? Ja. Wie war das denn bei Henry James? War es denn, weil er wurde, ich weiß nicht wie viele, 5, 6, wahrscheinlich noch viel mehr. Es gab ja sehr viele Übersetzungen von den Autoren von Werken, die es schon in früheren Übersetzungen gab, jetzt
also
zu diesem Jubiläum.
Dieses Buch, Die Europäer, ist ein Frühwerk gewesen, das erst einmal übersetzt wurde. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, da ruft jemand an und sagt, willst du einen Henry James machen? Dann erstarre ich erstmal vor Schreck, und dann denke ich mir, Henry James, ich lehne ihn doch nicht ab. Mhm. Dann sage ich, ich schaue es mir an, ganz kurz, einen Tag, zwei Tage reinschauen, und dann springe ich da rein ins kalte Wasser. Da ist auch nicht viel Zeit gewesen. Und das geht so schnell, dass man Gefühl dafür hat, ob das Buch für mich machbar ist. Nicht im Sinn von, kann ich das leisten, kann ich das schaffen, sondern will ich das machen. Und das ist das Entscheidende. Dann kann ich immer noch auf die Schnauze fallen mit dem Ding, aber ich muss es wollen. Und diese Entscheidung fällt sehr schnell. Und ob das dann in irgendwelchen Philologenaugen eine legitimierte Neuübersetzung ist, das kümmert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht.
Also Ihre Entscheidung basiert eigentlich auf einer Auseinandersetzung mit dem Originaltext.
Ja,
Sie schauen sich die
immer,
alte Übersetzung an.
Immer und nur. Ja.
Und ob Sie ein Gefühl dafür entwickeln
genau.
können, ob Sie
das
damit
Das ist der Anfang, ja. Die Analyse, wenn sie denn kommt, kommt auf jeden Fall später.
Mhm. Wie ist das bei Ihnen? Ist das ähnlich? Oder schauen Sie sich auch ältere Übersetzungen an?
Also ich habe Neuübersetzungen erst in einem Fall gemacht. Das war eine Neuübersetzung von Absalom, Absalom von William Faulkner. Und da habe ich mir die alte Übersetzung angeschaut, einfach aus dem Grunde, weil ich weil ich wissen wollte, was der fehlt. Und das war zunächst mal, da haben zunächst mal ganz praktisch große Textteile gefehlt. Mhm. Also die Übersetzung ist gemacht worden sehr schnell nach Erscheinen des Originals, ich glaube 2 Jahre nach Erscheinen des Originals und nach einer verstümmelten Originalfassung. Da war eigentlich relativ schnell klar, dass da natürlich eine Neuübersetzung fehlt, weil die alte eben unvollständig war. Und als ich mich dann näher mit der alten Übersetzung beschäftigt habe, war ich zuerst mal voller Bewunderung, was der Kollege damals mit den damaligen Mitteln und so kurz nach Erscheinen des Originals geleistet hat. Diese Bewunderung habe ich nach wie vor, aber es wurde halt dann doch schnell sichtbar, dass da eine Neuübersetzung vertretbar ist. Da kommen wir dann vielleicht auch noch näher drauf zu sprechen, ja, weil das war eine typische Übersetzung, die typisch insofern, als er einem bestimmten Zeitgeschmack gefolgt ist, der, so wie ich Faulkner gelesen habe, Faulkner nicht unbedingt entsprochen hat.
Aber es war auch so, dass die Anfrage vom Verlag kam und Sie sich daraufhin mit dem Text und mit dem Autor beschäftigt haben. Und stand kurz im Raum, ob Sie nur die ergänzenden Stellen übersetzen, also ob es dann eine Collage von 2 Übersetzungen wird?
Nee, das war relativ klar, dass das nicht funktioniert. Also diese erste Übersetzung ist, glaube ich, von 1938. Okay. Und das liegt einfach zu weit auseinander, das hätte man gemerkt.
Mhm. Wenn Sie sich dann für diese, wie ist das bei Ihnen, wenn Sie sich dann für diese Übersetzung entscheiden, wenn Sie also bei Henry James, wir können ja beim konkreten Fall bleiben, wenn Sie dann gemerkt haben, ich kann was mit dem Text anfangen, ich möchte dieses Unternehmen annehmen, dann schauen Sie in die alten Übersetzungen oder behalten Sie die während der Übersetzungsarbeit auch außen vor?
Ich versuche alle existierenden älteren Übersetzungen zu haben, die stehen gut im Regal. Ich schaue auf keinen Fall vorher rein, auf gar keinen Fall. Also Sie müssen sich vorstellen, ich habe als Gegenüber den Autor mit seinem Text. Das ist ja ohnehin schon ein Dualismus. Also das ist ein anderer Mensch, es ist eine andere Sprache. Bei einem Klassiker ist es auch noch eine andere Zeit. Und wenn jetzt da plötzlich noch ein Dritter in diesen Dualismus reinkommt mit seiner Auffassung, mit seinem Stilempfinden, mit seiner Zeit, in der er übersetzt, dann komme ich in Teufelsküche, da weiß ich, das irritiert mich wahnsinnig. Ich habe die deshalb zu Hause stehen, weil es immer wieder Momente gibt, wo man kommt auf einen Satz, man stößt auf einen Satz, den man nicht versteht einfach. Oder es ist vielleicht auch ein Wortspiel, wo man sich irgendwie 3 Tage lang die Haare rauft und man kommt trotzdem zu keiner Lösung. Und dann ist es, finde ich, schon legitim nachzuschauen, was haben die anderen gemacht oder wie haben sie überhaupt diesen unverständlichen, schwer verständlichen Satz interpretiert. Und das ist dann sehr spannend. Da kann es durchaus sein, dass der gar nicht existiert, dieser Satz. Denn dem Vorgänger ging es genauso, dass er es nämlich nicht verstanden hat. Oder es ist jemand, der vielleicht den Vorteil hat, dass er zweisprachig aufgewachsen ist und ihn selbstverständlich versteht, diesen Satz, und ihn dann irgendwie formuliert hat. Im Deutschen vielleicht unbefriedigend, aber ich kann diesem deutschen Satz doch entnehmen, was die Denke dahinter ist. Und wunderbar, mein Brett vorm Hirn schiebt sich weg und dann kann ich selber mit dem Material arbeiten. So.
Also Sie ziehen es in Problemfällen zu
in
Rate.
In Problemfällen ziehe ich es zu Rate.
Aber für die Übersetzungsarbeit, dass Sie sagen, ich grenze mich davon ab oder ich versuche mich dem anzunähern, so eng beziehen Sie es bei der konkreten Arbeit nicht mit ein?
Nein, das kann ich nicht. Es würde mich unglaublich irritieren. Denn das ist einfach ein Dialog zwischen dem Autor und mir, und da entsteht, also das, was der Autor schreibt, das gilt ja nicht nur für Klassiker, es gilt eigentlich grundsätzlich für jede Übersetzung, das, was der Autor schreibt, da entsteht in mir und in jedem Leser entstehen bestimmte Bilder, bestimmte Stimmungen, Atmosphäre und so weiter, und das ist, wenn ich das dann in meiner Sprache ausdrücken soll, da würde es mich völlig verstören, wenn da jemand dazwischen funkt. Es ist dann was anderes, wenn am Schluss der Lektor drüber geht und dann kommt eben diese dritte Person, aber das ist dann genug. Also vorher im Entstehungsprozess kann ich das nicht brauchen.
Wie war das bei Ihnen bei Faulkner? Sie haben gerade gesagt, Sie haben dann gesehen, dass da Stellen gefehlt haben. Das heißt, Sie haben sehr früh schon in die alte Übersetzung geschaut, als Sie mit dem Auftrag konfrontiert waren, also bevor Sie mit Ihrer Arbeit angefangen haben. Wurde das ist eigentlich meine Frage, wurde das von Verlagsseite auch gemacht oder wussten die gar nicht, dass die alte Übersetzung unvollständig war?
Doch, ich glaube schon, dass man das im Lektorat gewusst hat. Ich habe das im Gegensatz zu Andrea wirklich so gemacht, dass ich die alte Übersetzung daneben liegen hatte. Ich habe das wirklich Satz für Satz verfolgt, weil mich auch interessiert hat, so größere Auslassungen. Also der hat zum Teil 3-4 Seiten ausgelassen und so. Das bleibt ja nicht folgenlos. Das heißt, man muss die Fugen irgendwie kitten. Man muss irgendwelche Verbindungen schaffen. Also der alte Übersetzer zum Teil große Fantasie walten lassen. Und das hat mich einfach interessiert. Also ich hatte die alte Übersetzung neben mir liegen. Aber der Abstand zwischen dem, was er gemacht hat und wie ich das dann gemacht habe, der war so groß, dass mich das nicht gestört hat. Und wie gesagt, ich habe das auch sehr bewundert, was mit den damaligen Mitteln zustande gekommen ist.
Aber das heißt, Sie hatten diese dritte Stimme, kann man dann sagen, immer mit dabei.
Ja.
Und die hat Sie auch nicht, also die hat Sie wirklich nicht beeinflusst?
Nein, weiß ich nicht, ob sie mich beeinflusst hat, aber sie hat mich jedenfalls nicht gestört, weil ich das so empfunden habe, dass die Distanz einfach viel zu groß ist zwischen dem, was ich da mache und was er gemacht hat.
Aber schau mal, bei so Romanen wie Jane Eyre oder bei den Jane Austen-Romanen, da gibt es ja nicht eine alte Übersetzung, sondern da gibt es, bei Jane Eyre gibt es 30.
Ja, klar.
Und also 30 Bücher nebendran liegen haben, das kann ich mir nicht gut vorstellen.
Naja, ich stelle mir so vor, dann die 31. Version von irgendwas zu liefern, das ist nicht ganz einfach. Ne?
Also, ja, und genau
dass deshalb, die sich dann da noch unterscheidet.
Ja. Ja, und genau deshalb darf mich das andere gar nicht interessieren. Ja. Wenn ich da anfange, ich will mich abheben, dann komme ich nämlich auch in den Zugzwang, dann habe ich ein Motiv, was gar nichts mit dem Roman zu tun hat.
Aber an diesen Punkt würde ich gerne anschließen und diese Frage noch mal neu stellen und fragen, wenn Sie wissen, es gibt schon ältere Übersetzungen, also dieser Text ist im deutschen Sprachraum durch ältere Übersetzungen schon bekannt.
Ja.
Empfinden Sie das, das wissen Sie ja auch beim Übersetzen. Sie wissen ja, dass Sie einen Klassiker neu übersetzen oder ob Sie ein Buch erstmals übersetzen. Ist das so, dass Sie dann eher das Gefühl haben, oder dass Sie dann auch schon im Kopf wissen, das wird dann stärker verglichen? Mhm. Und ist das dann so, dass Sie denken, dann muss ich ganz genau arbeiten, weil es besser verglichen werden kann von jedem Leser? Oder ist es eher so, das könnte ja auch eine Möglichkeit sein, dass Sie sagen, das erlöst mich davon, dass das zu wortgetreu zu übertragen, es setzt sich dadurch auch eine neue Freiheit. Es setzt eine neue Freiheit ein im Umgang, weil man weiß, die Geschichte ist eh schon bekannt. Dann kann man vielleicht genauer oder feiner oder kreativer mit der Sprache umgehen. Wie ist das bei Ihnen?
Ja, das ist. Also es ist, diese Frage stellt sich so gar nicht.
Auch bei Jane Austen nicht?
Nee. Es ist einfach nur der Dialog zwischen dem Buch und mir. Mhm. Und es ist ja keine Inhaltsangabe in der Übersetzung. Also, dass die Leute schon wissen, wie es ausgeht. Also, anders gesagt, wenn es Leute gibt, die schon wissen, wie es ausgeht, die lesen diese Neuübersetzung, weil sie eine Neuübersetzung lesen wollen. Mhm. Die vielen Jane Austen-Leserinnen lesen, weil sie wissen wollen, wer kriegt wen. Mhm. Und die interessieren sich sowieso nicht für meine Neuübersetzung, weil die nämlich bei Manesse erscheint und zu teuer ist und die greifen zu den billigen Taschenbüchern und damit ist dieses Thema ohnehin schon beendet und beseitigt. Was die Freiheit angeht, also ich glaube, es hat sich in den letzten, sagen wir mal, 30 Jahren so was entwickelt, was nicht, da wird die Übersetzung nicht freier, sondern sie wird genauer. Frei waren die früher, eben wie Nikolaus gerade erzählt hat, ganze Riesenpassagen weggelassen. Zum Beispiel in Jane Austen gibt es eine berühmte Passage, ich habe sie mir extra mitgenommen, ein Satz, der heißt, ich lese ihn kurz vor, Frauen empfinden genauso wie Männer. Und es ist engstirnig, wenn ihre bevorrechteten Mitmenschen fordern, sie sollten sich damit begnügen, Pudding zu kochen und Strümpfe zu stricken, Klavier zu spielen und Taschen zu besticken. Es ist gedankenlos, sie zu verurteilen und auszulachen, wenn sie mehr tun und lernen wollen, als Sitten und Gebräuche für ihr Geschlecht vorsehen. Dieser Satz fehlt fehlt, habt ihr es alle verstanden, in der Übersetzung von Manesse aus dem Jahr, was weiß ich, 40 plus irgendwas, Ende der 40er Jahre. Man hat tatsächlich unliebsame Sätze rausgelassen. Also das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, es ist wirklich jetzt in den letzten 30 Jahren eine Tendenz, das Original sehr ernst zu nehmen, sehr genau zu lesen und es nicht zu verraten, sozusagen. Manchmal denke ich mir, vielleicht nochmal 30 Jahre und wir sind dann bei mehr Interpretation. Ich weiß es nicht. So wie man eben Theaterstücke sehr frei interpretiert, wenn man sie auf die Bühne bringt, oder auch Musik nicht ganz so frei interpretiert werden kann. Vielleicht tut sich da irgendwas. Aber im Moment ist es nicht so. Also im Moment ist die Treue und die Verantwortung gegenüber dem Original steht im Vordergrund.
Wie würden Sie aus Ihrer Erfahrung, Sie haben sehr viele zeitgenössische Autoren auch übersetzt, das beschreiben, wenn Sie keine Klassiker-Neuübersetzung haben, wenn es also keine alte Übersetzung gibt? Sind bei zeitgenössischen Übersetzungen redaktionelle Eingriffe legitim oder ist das, was Andrea Ott gerade beschrieben hat, mit der Genauigkeit, philologischen Genauigkeit, ist das auch was genauso für die zeitgenössische Literatur
gilt? Ja, natürlich, klar. Und philologische Genauigkeit ist natürlich ein wahnsinnig wichtiger Punkt, aber abgesehen davon gibt es natürlich immer und gab es auch schon früher beim Übersetzen einen starken subjektiven Faktor. Also das wird Andrea mir bestätigen, ja, wenn man einen Satz liest in der Ausgangssprache, beginnt sich schon im Kopf eine bestimmte Melodie einzustellen, die man dann nachbilden will. Man hat bestimmte Lieblingswörter, man hat Wörter, die man nicht so gerne verwendet. Das hat bei aller philologischen Richtigkeit, auf die es auch ankommt, die mir auch sehr wichtig ist, hat das schon immer einen sehr starken subjektiven Faktor gehabt, das Übersetzen, und hat es noch und das wird es auch immer haben. Und da kommt vielleicht der Punkt rein, der am Anfang schon mal angerissen worden ist, dass eben auch ein bestimmter Geschmack sich verändert, dass man eben bestimmte Übersetzungen, die kann man heute einfach nicht lesen. Zum Beispiel, wenn Sie alte deutsche Hemingway-Übersetzungen lesen, da schaudert es ein. Das ist so falsch alles im Ton und in der Wahrnehmung. Das stimmt einfach hinten und vorne nicht. Obwohl es vielleicht philologisch gar nicht so falsch ist. Mhm. Es stimmt trotzdem nicht.
Und wie würden Sie das sagen bei diesen Neuübersetzungen? Vielleicht können wir bei Jane Austen bleiben. Wenn Sie den Auftrag kriegen, eines Werkes das neu zu übersetzen, und Sie wissen, es gibt schon alte Übersetzungen, wissen Sie ja, dass von Verlagsseite eine gewisse Erwartung daran geknüpft ist. Also das eine kann sein, dass es ein Jubiläum gibt, aber das mal außen vor. Das ist dann die Erwartung des hohen Verkaufs. Wenn die aber Sie beauftragen oder Sie anfragen, dann heißt das ja, die wollen auch Sie und Ihre Stimme als Übersetzung, und dann wollen die ja wahrscheinlich, wenn das alte Buch vielleicht unter Umständen sogar noch lieferbar ist, wollen die auch einen neuen Aspekt oder gibt es das nicht, dass vom Verlag her in die Übersetzung auch solche ästhetischen Wünsche oder Erwartungen mit einfließen, oder spüren Sie das manchmal?
Die werden nicht ausgesprochen. Also ich habe jetzt meinen dritten Jane Austen-Roman übersetzt, und da geht man natürlich dann inzwischen davon aus, dass da eine bestimmte Stimme existiert. Also da wird nie gesagt, aber versuch es mal in diese Richtung oder irgend sowas. Sondern wir haben gerade bei einem Autor oder einer Autorin, die dann schon, wo schon öfter eine Zusammenarbeit gegeben hat mit dem Verlag, da wissen die in etwa, wie ich ticke und was da kommt. Und ich kann meine Schwerpunkte nennen, die kennen die aber. Also dass ich zum Beispiel, das ist mir ganz, ganz wichtig bei sehr vielen Übersetzungen, dass der Humor, der auf verschiedenste Weise in so vielen englischen Büchern drin ist, dass der wieder ans Tageslicht kommt. Der ist nämlich durch alte Übersetzungen häufig völlig zugekleistert. Also die haben... Das, glaube ich, ist so etwas Seltsames bei den älteren Übersetzungen, dass die oft vor lauter Ehrfurcht vor dem Klassiker nie lachen. Also da darf nie gelacht werden. Und wenn man genau hinschaut, sind da so wahnsinnig komische Stellen. Und auch bei, selbst bei einer Autorin wie Charlotte Bronte, die nun wahrhaftig nicht in dem Verdacht steht, übermäßig heiter zu sein, auch da gibt es Stellen, Passagen, die sind richtig komisch. Und das finde ich, darf man, also das rauszuarbeiten, ist mir zum Beispiel ein ganz wichtiges Anliegen. Und das Zweite ist so, also meine Eigenheit sozusagen, um nicht zu sagen meine Stärke hoffentlich, ist die wörtliche Rede. Also dieser Versuch, die Menschen so sprechen zu lassen, dass sie nicht in dem Moment, wo sie den Mund aufmachen, in sich zusammenfallen wie ein angestochener Luftballon. Also erst der Autor bemüht sich, die Person zu beschreiben, eine schöne Frau oder kluge Frau und hinterhältiger Mann etc., wird also alles genau beschrieben, dann macht er den Mund auf und dann redet er, wie kein Mensch auf Erden reden würde. Und dann ist er weg. Und das ist was, was mir sehr wichtig ist, was natürlich auch nicht ganz einfach ist, weil ich ja nicht, ich kann den ja nicht im heutigen Stil reden lassen. Kann ich irgendwie, ey, ist ein cooler Typ und so sagen. Ich darf ihn aber auch nicht sagen lassen, ei, was dünkt mich und so weiter, so ein Zeug. Also wenn es, selbst wenn das Buch 200 Jahre alt ist, ich muss es irgendwo so dazwischen treffen und das ist was, was mir wahnsinnig Spaß macht, was mich sehr reizt.
Also ist das, was ich vorhin mit der Kreativität, die man vielleicht durch eine neue Übersetzung walten lassen kann, das, dann spielt das bei Ihnen vielleicht in der Frage des Humors, also ja, dass Sie schon, also Sie haben ein Gefühl für das, wie die Texte bisher übersetzt wurden und Sie haben dann schon das Gefühl, Sie müssen was Besonderes herausarbeiten oder Sie müssen dem noch was hinzufügen. Also haben Sie ein, auch wenn Sie sagten, Sie lesen nicht parallel die alten Übersetzungen, haben Sie ein Bewusstsein dafür schon während des Übersetzens, wie die anderen herangegangen sind,
oder? Das habe ich erst dann in dem Moment, wo ich im Problemfall nachschaue und dann merke, ach du Scheibenkleister, er hat überhaupt nicht kapiert, dass das ein Witz ist.
Also ist der Wunsch, diesen Humor herauszuarbeiten, auch, der entsteht auch aus Ihrer Auseinandersetzung mit dem Original?
Ja, das steht ja da. Also ist klar. Und ich lese es und ich verstehe, dass das ist meinetwegen ironisch. Bei Jane Austen ist alles ironisch gemeint, was man nur irgendwie ironisch meinen kann. Mhm. Und das rauszuarbeiten ist sozusagen meine Aufgabe. Mhm. Und wenn ich dann mal nachschaue, wie hat der das gelöst, weil das ein fürchterlich komplizierter Satz ist oder irgend sowas, da merke ich, er hat nicht kapiert, dass das ironisch gemeint ist. Und es passiert sogar mit dem Lektor. Und dann sagt man, hä, schau mal hin. Ach so, ja klar. Also, Achtung, Humor.
Mich würde bei Ihnen, Herr Stingel, interessieren, da Sie ja sehr viele moderne Klassiker erstmals übersetzt haben.
Nein,
könnte
ich habe nur
sagen,
einen modernen Klassiker erstmals übersetzt.
Nein, ich meinte, eigentlich meinte ich zeitgenössische Klassiker, ja, sowas wie Thomas Pynchon oder Paul Auster. Da haben Sie ja große Autoren, die eigentlich auch Klassiker, also gerade bei Pynchon, die Klassiker sind. Kam es da schon mal vor, dass Sie, Sie übersetzen diese Autoren ja teilweise bei Pynchon kontinuierlich oder mehrere Werke, dass Sie manchmal zu einem späteren Zeitpunkt oder bei der Übersetzung eines späteren Werkes das Gefühl hatten, eigentlich müsste ich über das erste Werk von ihm, was ich schon mal übersetzt habe, nochmal drüber gehen. Eigentlich könnte man da fast nochmal bestimmte, also dass sie bestimmte Aspekte plötzlich in dem Schreiben des Autors sehen, die sie bei den ersten Übersetzungen dieses Autors noch nicht kannten oder noch nicht wussten.
Also ich habe bei allen meinen Übersetzungen das Gefühl, eigentlich müsste man da nochmal drüber gehen. Aber irgendwann muss man sie halt leider abgeben. Und nee, dieses Gefühl hatte ich nicht. Also ich finde, dass man muss dann auch irgendwann mal, muss es dann auch gut sein. Also es kommt, glaube ich, der Punkt, wo man mit einer nochmaligen Überarbeitung auch nichts mehr verbessert, sondern es muss irgendwann mal abgeschlossen sein, dann muss man es weglegen. Ich lese auch, also ich gucke mir auch alte Übersetzungen von mir nicht mehr an.
Das, Sie schauen die gar nicht mehr an, die alten Übersetzungen?
Warum? Außer wenn mich jemand fragt, hör mal, muss da was zitieren und du hast das übersetzt, dann gucke ich das nochmal an. Nein, weil mich dann das Gefühl beschreibt, ach, dieser Satz könnte vielleicht so und das müsste man vielleicht so und dann, nein, das hat keinen Sinn. Da kommt man von Hunderten bis Tausenden.
Und wie wäre das? Das ist wahrscheinlich hypothetisch. Ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht nachgeschaut, ob es das jemals gab, dass ein Übersetzer noch lebt und zu seinen Lebzeiten von einem anderen Übersetzer eine Neuübersetzung
angefertigt hat. Das gab es im Fall von Einer flog über das Kuckucksnest. Da war die erste deutsche Übersetzung von Hans Hermann und dann wurde einige Jahre später eine Neuübersetzung gemacht. Ich weiß jetzt leider peinlicherweise den Namen des neuen Übersetzers nicht.
Wie wäre das bei Ihnen? Also könnten Sie sich das vorstellen, dass irgendjemand...
Ich weiß nicht, ob das passiert. Ja, das kann gut sein, dass das passiert. Keine Ahnung.
Ja, ist bei mir passiert.
Ist bei Ihnen passiert? Ah, ja. Bei welchem Werk?
Jane Eyre natürlich. Ja. Die Melanie Waltz hat das nochmal neu übersetzt letztes Jahr.
Hatten Sie Kontakt? Haben Sie,
nein. Und von mir wurde meine alte Übersetzung neu aufgelegt, neu redigiert. Also die sind beide, die hatte auch wieder irgendein Jubiläum und haben sie das wieder alles rausgedrückt. Und ich muss sagen, also meine, dass meine nochmal redigiert wurde, war gut, denn ich hatte damals so eine seltsame, so ein Interregium im Verlag, wo es, Interregnum, wo es irgendwie keinen gescheiten Lektor gab. Da haben sie irgendwie so einen Außenlektor gehabt. Und das war wirklich, das war kein gutes Lektorat. Und da ist das jetzt nochmal gemacht worden, ist eine überarbeitete, haben die Lektorin und ich zusammen meine Übersetzung nochmal neu gemacht. Das ist sicherlich auch sehr selten, dass sowas passiert. Und dann kam gleichzeitig von der Melanie Waltz eine raus.
Aber was diese Neuübersetzung angeht, also auch von modernen Büchern, sieht man vielleicht an Einer flog über das Kuckucksnest ganz gut die Zeitlichkeit von Übersetzungen. Ich habe mal mit Hans Hermann darüber gesprochen und der hat mir dann erzählt, ganz banales Beispiel, aber solche Beispiele gibt es viele, zu der Zeit, als er dieses Buch übersetzt hat, konnte man das Wort T-Shirt in einer deutschen Übersetzung noch nicht schreiben. Das gab es schlichtweg nicht als deutsches Wort. Also das T-Shirt war damals das Unterhemd der US Army, aber das war als deutsches Wort noch nicht etabliert. Mhm. Und solche Beispiele gibt es wahrscheinlich unzählige. Ja,
ja. Und wie war das bei Ihnen, als Sie zur Überarbeitung von Harper Lee angefragt wurden? Oder war das Ihr Vorschlag,
das zu überarbeiten? Nein, da wurde ich, das Buch wollte man neu rausbringen. Und ich wurde dann gebeten, dass die Übersetzung zu begutachten und zu sagen, ob da eine Neuübersetzung nötig ist oder ob man die bearbeiten muss. Und man hat gesagt, wenn du findest, dass das eine Neuübersetzung sein muss, dann darfst du sie auch machen. Aber ich bin relativ schnell zu dem Schluss gekommen, dass da keine Neuübersetzung nötig ist, weil die alte Übersetzung war einfach gut. Die musste man halt... Ja, also die war durch eine gründliche Bearbeitung einfach zu retten ist das falsche Wort, weil sie nicht gerettet werden musste. Die war gut, einfach.
Und hatten Sie Skrupel, das zu machen?
Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, dass die jetzige Version der Übersetzerin Claire Magnon gerecht wird und dass aber auch die jetzige Version besser ist als die alte. Man darf nicht vergessen, die ist zu einem Zeitpunkt gemacht worden, als es in Deutschland zwar eine große USA-Begeisterung gab, dieser USA-Begeisterung aber eine fast ebenso große Unkenntnis der USA gegenüberstand. Das heißt, Übersetzungen aus dem Amerikanischen wurden gnadenlos eingedeutscht, in dem Sinne, als alle amerikanischen Realien durch möglichst dem Deutschen verständliche Realien ersetzt worden sind. Deswegen gibt es dann in amerikanischen Büchern auf einmal sowas wie ein Arbeitsamt oder sowas, was es natürlich in Amerika nicht gibt. Mhm. Und solche Beispiele gibt es ganz viele.
Mhm. Haben Sie, also bei Ihnen kann ich mir die Antwort schon vorstellen, aber ich frage trotzdem Sie zuerst, haben Sie schon mal eine Übersetzung abgelehnt, weil Sie, also beziehungsweise vielleicht haben Sie schon mal eine abgelehnt, ein Übersetzungsangebot, aber meine Frage wäre eigentlich gewesen, weil Sie fanden, dass die existierenden noch zu gut oder noch zu aktuell sind. Da Sie ja sagten, Sie setzen sich mit dem Text auseinander und ob Sie mit dem Originaltext und schauen eigentlich gar nicht direkt vorab auf die anderen Übersetzungen, nehme ich mal an, dass das noch nie der Grund war, dass Sie gesagt haben, da existieren genug gute andere. Ja. Aber haben Sie schon mal also dann hatte das bei Ihnen wahrscheinlich immer den Grund, dass Sie, wenn Sie abgesagt haben, dass Sie gesagt haben, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das wirklich gut übersetzen kann, oder?
Ja, naja, es gibt verschiedene Gründe. Meistens sind es Zeitgründe oder ich mag mich jetzt ganz ehrlich gesagt nicht mehr mit 1200 Seiten belasten, aus familiären Gründen auch. Aber so, dass ich sage, da gibt es doch sicher genügend gute, neue. Nein, das ist, ich muss sagen, es ist immer so eine Art sportliche Herausforderung. Auch wenn ich das Gefühl habe, selbst wenn, schauen Sie, es ist ja nicht immer nur eine Frage des Schlechten und Besseren und Guten oder wie auch immer man die Reihenfolge dann nennen will, sondern es ist einfach, es bleibt ja interessant, wie was kommt raus dabei? Also die Übersetzung von der Melanie Waltz ist ja garantiert nicht schlecht. Die ist, also ich denke, dass jemand, der sich dafür interessiert, der sich diese völlig aberwitzige Zeit nimmt und diese Übersetzungen vergleicht, der sieht ja daran, dass bei aller Treue, die sich uns da, derer wir uns befleißigen, eben diese Interpretationen rauskommen, weil wir Kinder unserer Zeit sind, weil wir Kinder unseres eigenen engen regionalen Sprachraums sind und überhaupt, weil halt jeder anderer Mensch ist. Ne? Ganz einfach. Ich habe übrigens einen Mann, der hat mich angerufen vor einigen Wochen, der hat ein Dreivierteljahr lang drei Jane Eyre-Übersetzungen verglichen. Der ist ein Bibliothekar im Ruhestand. Das ist am Rande des Wahnsinns, aber natürlich auch bewundernswert. Und der geht Wort für Wort geht der diese Übersetzung durch und schreibt dann zu jedem Kapitel ein 400-seitiges Pamphlet, um das dann zu analysieren. Also es ist gespenstisch, aber ganz selten passiert sowas, sehr selten. Aber es ist theoretisch eben möglich und es heißt ja wirklich, dass in der Musik ist ja auch so. Ich sage ja nicht, die Pastorale von Beethoven, das haben wir doch schon mal aufgeführt. Ja, Leute und Kinder, das gibt es tausende von Aufführungen und jedes Mal ist sie ein kleines bisschen anders und für die interessierten Hörer ist es spannend und sagt mir, vielleicht gefällt mir mehr oder weniger, aber deswegen sage ich doch nicht, das ist nicht legitim, das nochmal aufzuführen.
Ja.
Und das sowas, ein kleines bisschen in diese Richtung geht ja eine Übersetzung auch.
Da will ich gleich auch anschließen, aber ich wollte Sie zuerst auch noch, wollte ich Ihnen die gleiche Frage stellen. Haben Sie schon mal abgelehnt eine Übersetzung?
Ja, ich habe einmal eine abgelehnt. Ich wurde gebeten, Alice in Wonderland zu übersetzen und da gibt es auch schon zig Übersetzungen und ich habe da mal ein bisschen geguckt, wer das gemacht hat und wie das gemacht wurde und hatte nicht den Eindruck, dass ich da wesentlich Neues hinzufügen kann. Ich finde übrigens auch, dass dieser Vergleich mit den unterschiedlichen Interpretationen von Musikstücken, der liegt natürlich nahe, aber der greift nur begrenzt. Also ich glaube schon, dass ab einer bestimmten Anzahl von Übersetzungen das auch dann irgendwo eine gewisse Sättigung erreicht ist, dann kann man es mal 50 Jahre liegen lassen und vielleicht, wenn dann ein neuer Geschmack herrscht, dann kann man es mal wieder in Angriff nehmen. Aber ich musste nicht den 25 Übersetzungen von Alice in Wonderland noch die 26. hinzufügen. Also
das haben Sie dann abgelehnt, ja. weil die alten auch zu gut sind oder weil es zu viele gibt?
Ja.
Und wie ist das mit, ich weiß nicht, ob Sie den Fall schon mal hatten, mit als unübersetzbar geltenden Werken? Die gibt es ja im englischen Sprachraum, würde mir da sofort Joyce einfallen. Ja. Also da gibt es ja einige Autoren oder einige legendäre Werke, die als unübersetzbar gelten. Mhm. Halten Sie das für richtig? Glauben Sie, dass es Werke gibt, die nicht übersetzbar sind?
Das ist eine ganz furchtbare Frage, weil ich würde eigentlich antworten, ja, alle. Also ich muss das mal umdrehen. Wenn ich einen deutschen Autor lese, einen guten deutschen Autor, dann denke ich mir immer, das kann man doch nicht übersetzen. Das ist völlig, das kann keiner irgendwo hin transportieren. Und offen gestanden gilt es natürlich auch, es gilt eigentlich für alle Werke. Aber ich weiß, dass das jetzt ein bisschen Koketterie ist und Sie meinen ja was anderes damit. Und ich würde sowas auf jeden Fall ablehnen, nicht weil ich es für unübersetzbar halte, sondern weil ich dem nicht gewachsen wäre. Also man muss einfach schon auch ein bisschen seine eigenen Grenzen kennen.
Aber Sie würden das dann nicht verallgemeinern und sagen, dieses Werk ist bestimmt unübersetzbar, sondern Sie würden nur sagen, ich sehe mich nicht in der Lage, das angemessen zu übersetzen.
Ja, das würde ich nicht wagen, das zu sagen, weil vielleicht gibt es irgendein Genie, das das kann. Also ich kann es halt dann nicht.
Wie ist das bei Ihnen?
Ich glaube, dass es unübersetzbare Bücher gibt. Zum Beispiel Finnegan's Wake von James Joyce halte ich für unübersetzbar. Ich denke, es müsste jemand versuchen, etwas Ähnliches oder Vergleichbares in der deutschen Sprache zu machen. Das wäre aber dann streng genommen keine Übersetzung mehr von Finnegan's Wake. Mhm.
Aber es gibt ja Versuche, also nicht nur Versuche, es gibt auch Ergebnisse. Man kann es ja auf Deutsch lesen. Glauben Sie dann, dass das, oder würden Sie dann sagen, das ist einfach ein damit verwandter Text, der aber dem Original nicht gerecht wird? Oder wie würden Sie diese Unübersetzbarkeit, was würden Sie den Übersetzern sagen, die es schon übersetzt haben?
Also es gibt eine Übersetzung von Finnegan's Wake, in die habe ich mal reingeschaut und ich würde dem Übersetzer sagen, ja, das hat irgendwie was mit Finnegan's Wake zu tun, aber man kann an jeder Stelle den Finger drauflegen und sagen, aber das fehlt, aber das fehlt, aber das fehlt. Das ist nicht die Schuld des Übersetzers, das liegt einfach an der Art dieses Textes. Das funktioniert nicht. Wie gesagt, man müsste versuchen, in der deutschen Sprache was Vergleichbares zu machen. Mhm. Das geht vielleicht.
Aber ist diese Aussage etwa, ein Text ist nicht übersetzbar, geht er davon aus, dass es die ultimative Übersetzung gibt? Also wenn Sie dann sagen, es gibt aber Texte, die sind übersetzbar und die Sie auch übersetzen, Sie entscheiden sich ja, die anzunehmen, die Aufträge, und liefern eine Übersetzung. Sie sagen aber auch, Neuübersetzungen können auch legitim sein, weil sie nochmal andere Aspekte hinzufügen. Wie würden Sie mit diesem Konflikt umgehen, dass Sie sagen, das kann man wirklich nicht übersetzen und es gibt, ich glaube, 3 oder 4, ich weiß nicht, wie viele Finnegan's Wake-Übersetzungen es gibt. Also würden Sie dann sagen, wenn Sie Thomas Pynchon zum Beispiel übersetzen, ist das die Übersetzung?
Ob das die Übersetzung ist, das weiß ich nicht. Das müssen andere beurteilen. Aber ich glaube schon, dass es eine angemessene Übersetzung ist. Vielleicht gibt es irgendwann dann noch andere, die bei denen dann stärker in den Vordergrund treten. Ich weiß es nicht. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, das geht jetzt in die andere Richtung, den Anfang von Mann-Übersetzung in einer englischen Übersetzung zu lesen. Ja. Den Anfang von, das fängt so an, dass der Ich-Erzähler fängt einen Satz, immer komplizierter wird und irgendwann kriegt er den Satz nicht mehr. Dann steht da ein Gedankenstrich und der Ich-Erzähler sagt, ich bitte neu ansetzen zu dürfen. Und dann habe ich geguckt, was da im Englischen steht, weil das ist ja schon sehr eigenartig. Und in der englischen Übersetzung stand, but to continue. Und ist natürlich nicht keine angemessene Übersetzung von, ich bitte setzen zu dürfen. Und das fand ich interessant, dass also offenbar auch die Kollegen im Englischen manchmal Schwierigkeiten haben.
Gibt es da mehrere Übersetzungen gibt?
Oder nee, das weiß ich nicht.
Nur eine
ja, ich habe mir nur die eine angeschaut.
Also meine Frage zielte eigentlich darauf, oder sollte eigentlich eine Frage nach sich ziehen, wenn man jetzt Finnegan's Wake als Beispiel nimmt. Das gilt als unübersetzbar, da gibt es aber mehrere Übersetzungen. Mhm. Und draußen gibt es für einzelne Werke mehrere Übersetzungen. Ist dann die Übersetzung jeweils das eine? Könnte man nicht zum Beispiel bei Finnegan's Wake sagen, jede dieser Übersetzungen beleuchtet wahrscheinlich andere bei so einem reichen Werk wie Finnegan's Wake. Ja. Und man, es wird keine Übersetzung geben, die gibt es wahrscheinlich sowieso nie, aber die Varianten ergeben dann, je mehr es gibt, desto klarer wird dann auch die Übersetzung sozusagen, weil jede Variante natürlich einen anderen Aspekt mitbringt oder auch einen neuen Aspekt überhaupt erst sichtbar macht, der davor noch nicht gesehen
wird. In Finnegan's Wake ist es eben das Bauprinzip. Das Buch erzählt zwar eine Geschichte oder mehrere Geschichten, das sprachliche Bauprinzip ist so, dass jedes Wort durch diese veränderten und verbundenen Schreibweisen Assoziationsräume eröffnet zu anderen Wörtern. Und die sind natürlich im Englischen anders als im Deutschen. Das heißt, wenn ich mich jetzt für ein Wort entscheide, dann sind die Assoziationsräume, die das eröffnet, völlig andere als im Englischen. Das gilt für jeden Satz, für jedes einzelne Wort von Finnegan's Wake. Wie wollen Sie da die Geschichte übersetzen? Oder man sagt von vornherein, egal, ich ziehe diese Geschichte, was dann an deutschen Assoziationsräumen kommt, die sind dann halt leider völlig anders als im Englischen. Das ist halt der deutsche Finnegan's Wake, genauso wie es einen norwegischen oder schwedischen Finnegan's Wake gibt, keine Ahnung. Also ich halte es für unübersetzbar.
Also vielen Problemen stehen ja wahrscheinlich auch Arno Schmidt-Übersetzer, die ihn ins Ausland übersetzen in fremde Sprachen. Das sehen wir mit der Übersetzung und den verschiedenen alternativen Übersetzungen, mit dem Spannungsfeld.
Also die Übersetzung gibt es sicherlich nicht, das würde ich schon mal sagen. Und das, was Sie da so ansprechen, dass viele oder mehrere dann die verschiedenen Aspekte beleuchten und dann so insgesamt einen Eindruck erwecken. Ja, das würde aber voraussetzen, dass der Leser eben die alle liest. Das tut er ja nicht. Das ist völlig, also vielleicht irgendwelche Philologen tun das oder eben irgendwelche verrenteten Bibliotheken, die dem Wahnsinn nahe sind. Es ist völlig, hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Und ich finde auch, man kann dieses Problem Swag ist wirklich was so ganz Besonderes. Das sind ja wie Turnübungen. Das hat ja nicht mit unseren normalen Übersetzeraufgaben zu tun. ja schon, wir arbeiten ja schon wie die Schweine, um da einigermaßen was hinzukriegen. Aber das ist ja, entzieht sich ja allen. Also das würde ich da wirklich, das würde ich richtig raus. Kann man natürlich drüber reden, aber das ist nicht unser Alltag. Das ist wirklich übersetzbar.
Wo wir jetzt schon bei der, eigentlich schon bei dem Punkt sind, auf den ich auch noch wollte, können wir da eigentlich auch gleich einsteigen, nämlich das ist das Zielpublikum, die Leser, ja. Die Kritiker. Sie haben jetzt schon gesagt, dass vielleicht verrentnete Bibliothekare dazu kommen, Übersetzungen zu vergleichen. Es könnten ja aber auch Journalisten dazu kommen, Übersetzungen zu vergleichen. Das wird ja manchmal auch gemacht. Wie sehen Sie das? Ist Neuübersetzung ein Hintergedanke, dass Sie wissen, das wird von der Kritik anderen Übersetzungen verglichen? Also Sie müssen sich ja dann... Sie sind sich dessen ja auch bewusst, dass da eine leichtere Vergleichbarkeit.
Ja, also inzwischen ist das auch so. Es ist sehr witzig, als ich vor 30 Jahren angefangen habe zu übersetzen, da hat meine damalige Autorin gesagt, ganz am Anfang, aber es muss Ihnen klar sein, von Ihrer Arbeit nie ein Mensch Kenntnis nehmen. Und es war auch so damals. Ein Mensch kam auf die Idee, auch nur einen Pups zu lassen bezüglich dessen, was der Übersetzer da Vermittlungsarbeit geleistet hat. Und das hat sich Gott sei Dank wirklich verändert. Und den Neuübersetzungen ist es ja immerhin so, dass der Rezensent sich bemüßigt fühlt, mindestens einen, wenn nicht sogar zu diesem Thema zu äußern.
Also, die leider immer noch oft sehr schablonenhaft sind.
Ja, natürlich, mit dem berühmten Kongenial.
Ja, auch von unterschiedlich viel Sachkenntnis.
Ja, 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 natürlich, ja. Es ist schon richtig, ja. Aber trotzdem, ich meine, man ist ja schon mit Schritten froh, oder über kleine Schritte froh. Es ist ein gemacht. Ne? Aber so, ich meine, ich glaube, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jetzt ein Rezensent, der, ich weiß nicht, jeden Tag 20 Leseexemplare auf den Tisch kriegt, Mühe macht, bei einer Neuübersetzung sich die alten Übersetzungen zu holen und die wirklich tun. Das macht mir doch keiner weiß, dass die das tun. Die schauen da rein, die vergleichen irgendwelche vielleicht berühmten Kapitelanfänge oder sowas und das war's dann. Also, kann sie da irgendwie sich äußern dazu?
Was würden Sie dazu sagen? Also es gibt ja auch den Aspekt, dass gerade wir sind auf der Leipziger Buchmesse, da wird der Übersetzerpreis verliehen an eine Übersetzung aus dem Deutschen. Ich nehme mal an, dass keiner der Journalisten das Original lesen konnte.
Davon gehe ich auch aus.
Ja. Glauben Sie, dass das ein Problem ist oder glauben Sie, dass man Übersetzungen auch rein aus der Übersetzung heraus beurteilen kann, ohne die Kenntnis des Originals, ohne die ganzen Vorgängerübersetzungen bei einer Neuübersetzung mit in den Blick zu nehmen?
Das ist eine gute Frage. Also man kann zumindest beurteilen, man kann zumindest des deutschen Textes beurteilen.
Ja. Und die deutsche Übersetzung ist ja auch, also der deutsche Teil der Übersetzung, ja. Muss man so sagen.
Ja, ja, klar. Ich weiß das nicht. Also ich denke schon, um die Übersetzung beurteilen zu können, sollte man auch den Original lesen und verstehen können. Ja, denke ich schon.
Ja, also weil da kann ich vielleicht auch was Persönliches mit beitragen als Verleger, dass mir wird Frage gestellt, wie ich mit den Texten umgehe oder mit dem Lektorieren von Übersetzungen aus Sprache, weil ich aus mehreren Sprachen Bücher veröffentliche und ich muss dann eben immer sagen, den deutschen Text sehr wohl beurteilen. Ich kann dann natürlich nicht die genaue philologische beurteilen, aber ich arbeite dann eben am deutschen Text. Ich muss ja auch nicht an dem fremden Text. Wie ist es aber mit dem Leser? Wir haben jetzt den Kritiker in den Blick genommen. Wie ist das mit den Lesern? Sie sagt auch schon, die Zeit reicht wahrscheinlich bei kaum jemandem aus, bei Jane Austen das alles zu lesen. Es ist aber doch so, dass Neuübersetzungen, auch Klassiker-Neuübersetzungen, bei Hansa oder bei Manesse, also die populären, sehr viel gekauft wird. Sehr viel werden. Glauben Sie, das kaufen nur Leute, die den Text noch gar nicht kennen? Oder glauben Sie, dass es auch ein Publikum gibt, was die Übersetzung so im Blick hat, dass es sagt, ich möchte schauen, wie die neue Übersetzung aussieht? Weil geworben wird damit, dass es die neue Übersetzung ist und geworben mittlerweile mit den Übersetzernamen von den Verlagen.
Ich glaube, dass es nur ein ganz Teil ist, der bewusst die Übersetzung im Blick sagen. Ich glaube, dass die Verlage diese Bücher neu übersetzen lassen, weil sie damit hoffen, einen neuen Teil zu gewinnen. Und zwar solche, die sagen, so alte Bücher, war ich nicht langweilig und so. Und dann das sind vielleicht alte Zungen, die sich auch spröde lesen. Und da hofft man, dass die lesbarer werden oder verständlicher oder frischer oder was auch. Es gibt also Kabeln dann in dieser Richtung. Und ich glaube, das ist auch was, was die im Blick haben. Und das passiert, glaube ich, auch. Wenn dann da steht in der neuen Übersetzung, das ist ja, frisch ist bei Jane Austen ganz wichtig, dann greift dann doch der eine oder andere dahin und sagt, das probiere ich mal. Und dann sieht er vielleicht mit, dass sich das tatsächlich lesen lässt.
Glauben, wie ist das bei Ihnen? Also glauben Sie auch, dass man mit Übersetzernamen werben kann?
Ja, also ich kann von mir selber sagen, als Leser, dass ich annehme. Also wenn ich eine Besprechung lese von einer Neuübersetzung von einem Klassiker, beispielsweise Sätze stehen wie endlich berücksichtigt der Übersetzer oder die Übersetzerin mal die und jene Qualität dieses Autors. Nun haben wir wirklich mal auch im Deutschen eine Vorstellung davon, wie das klingen muss. Ich als Leser war, ja.
Und also ich glaube, für das Populäre gibt es oder vielleicht stelle ich es lieber als Frage, würde ich von Ihnen, es gibt diesen Witz, der vielleicht sogar gar nicht so untreffend ist von Harry Rosman, sagt, das ist glaube ich so ein Cartoon, zwei Leute unterhalten sich zu dem anderen, das musst du unbedingt bei Harry Rowold lesen. Also in der Übersetzung von Harry Rowold wurde zur Marke, dass er bei den deutschen Lesern quasi als Autor auftritt, bestimmter Übersetzung. Aber was für richtig? Oder würden Sie sich das wünschen, dass man irgendwann sagt, lesen Sie den neuen Stingel?
Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Also, die ehrlich gesagt. Aber wäre natürlich schon nett, ja, wenn jemand sagen würde, lesen Sie das unbedingt so. Klar, ja. Würde auch meine Eitelkeit kitzeln, ja.
Wir sind am Ende angelangt. Ich würde gerne, weil wir über Ihre Neuübersetzungen und übersprochen haben, abschließen, indem ich Sie über Kollegen sprechen lasse und über Kollegen vorab gebeten, sich eine Neuübersetzung auszusuchen und kurz eine Neuübersetzung begründen, warum Sie die für besonders lesenswert und besonders gelungen halten. Vielleicht fangen Sie an, Frau Ott.
Ja. Genau. Also ich empfehle die noch neu übersetzten Stilübungen von Raymond Queneau in der Übersetzung Schmidt-Henkel und Frank Heibert bei Suhrkamp erschienen. Ein ganz besonderes Buch, das ist kein Roman, sondern Queneau hat irgendwann einen winzigen Text verfasst, also eine völlig banale Beobachtung in einem Autobus und so weiter, zwei Männer. Das Ganze ist so lang, das notiert er. Und diese Notiz jagt er jetzt durch, ich glaube, über verschiedene Stilübungen, wie er es nennt, also Etüden, denen er, also gibt immer eine Überschrift vor, einen Stil oder eine über irgendwelche mathematischen Denkformeln und so weiter. Zum Beispiel, ich sage jetzt nur mal, aphorisch, Interjektionen, Jugendstil, zoologisch, Anglizismen. Also jedes Mal wird der Text, der Inhalt des Textes total anders dargestellt. Herausforderung erster Güte für Übersetzer. Und die beiden haben was draus gemacht, was ganz, ganz lesenswert ist, weil es Respekt einem abverlangt und gleichzeitig höchst erheiternd ist. Und man kann stellen, was die für eine Gaudi gehabt haben, wie die das miteinander gemacht. Die gehen auch, die tingeln auch durch die Republik. Also wenn irgendjemand die Gelegenheit hat, ihnen zu dem Buch vorstellen, sie sind nächsten Donnerstag in Freiburg, dann sollte man sich das nicht entgehen.
Ich glaube, das ist auch ein wunderbares Buch, das deutlich macht, wie viel Potenzial drin steckt, weil man sieht, auf wie viele verschiedene Varianten man drücken kann und was für eine Vielfalt die Sprache eigentlich zulässt.
Ich wollte da noch ein ganz Beispiel zeigen, vorführen. Und zwar heißt in der Stilüberschrift Ampoulé, also das heißt Blasen, schwülstig ist die Überschrift, da heißt es im Französischen rapid, das heißt wie ein schneller Pfeil. Also bewegt sich da innerhalb dieses Busses, setzt sich ganz schnell auf einen Platz, wie ein Pfeil. In der alten Übersetzung steht einfach nur, ein schneller Pfeil, stürzte auf den Platz. Und da schreibt einem flinken Pfeile gleich. Und jetzt vorführen, das sind vier Wörter. Da sind vier Sachen gemacht worden, um das auf andere Sprachebene zu heben. Also erstens mal hat er aus dem Wie ein Gleich gemacht. Zweitens hat er das Gleich nach hinten gestellt. Drittens hat er aus Flink gemacht. Und viertens hat er ein Dativ-E reingebracht. Oder er, sie, die beiden. Also das heißt, in diesen paar winzigen Wörtern steckt unglaublich drin, um das Ganze in eine andere Etage zu heben. Also möglichst gleich zwei oder drei. Das wollte ich nicht versäumen, euch vorzuführen.
Vielen Dank. Herr Stingel, Ihr Tipp.
Also ich möchte eine Übersetzung, die es schon einige Zeit gibt, und zwar die Neuübersetzung von Moby Dick von Gendis. Abgesehen davon, dass Matthias Jen ein unglaublich sprachgewaltiger und kundiger Übersetzer war, hat er gegen seinen Vorgängern, was dieses Buch angeht, einen entscheidenden Vorteil. Er ist zur See gefahren. Und das merken Sie. Das merken Sie in jedem Satz. Ja, das ist meine Empfehlung.
Dann bedanke ich mich mit diesen und natürlich den Empfehlungen, die den neuen Stingel und die neue Ott und auch die alten, den Stingels und die neuen Otts zu kaufen und zu lesen, entlasse ich Sie in den Tag. Vielen Dank, dass Sie haben. Vielen Dank den beiden Übersetzern hier auf dem Podium.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.